Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Rabe Info vom Freitag, dem 19. April. Heute beschäftigen uns wir mit diesen Themen. Lindt und Sprüngli auf die Sprünge geholfen. Erste Erfolge der Kampagne für faire Schokolade. Mit Pferden gegen zweite Gotthardröhre. Gestern wurde eine Petition mit 68.000 Unterschriften eingereicht. Bewegungen gegen überdimensionierte Bauvorhaben vernetzen sich. Europäisches Forum gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Die USA wurden in den letzten zwei Tagen gleich durch zwei explosive Ereignisse in Erregung versetzt. Neben den Bombenanschlägen beim Boston-Marathon gab es in einer texanischen Düngemittelfabrik eine große Explosion. Dabei sind nach Angaben der örtlichen Polizei 15 Menschen ums Leben gekommen. 5 Feuerwehrleute werden noch vermisst. Die Lagerung von Kunstdünger kann sehr gefährlich sein. Das zeigen immer wieder Unfälle. In der Schweiz sind explosive Kunstdünger zwar verboten, doch mit der richtigen Mischung sind auch hier erhältliche Kunstdünger sehr explosiv. Das zeigte gestern Abend ein Bericht des Nachrichtenmagazins 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens. CVP-Präsident Christoph Dabele hat mit seiner Motion für eine DNA-Datenbank gewisser Asylsuchender eine landesweite Debatte über Grundrechte ausgelöst. Im Kampf gegen kriminelle Asylsuchende sollen präventiv Asylsuchende gewisser Gruppen eine DNA-Probe abgeben. Diese Motion wurde im Nationalrat knapp angenommen. Damit würden Grundrechte verletzt, ganze Bevölkerungsgruppen würden in einen Topf geworfen und es sei überhaupt nicht verhältnismäßig. Das ist die Meinung des Bundesrates. Auch Juristen sind sich einig, dass eine solche Maßnahme Grundrechte verletze. Für CVP-Präsident Christoph Dabele steht die Sicherheit über den Grundrechten. Auch bürgerliche Politiker wie die Jungfreisinnigen üben an der Verletzung der Grundrechte massive Kritik. Sie sehen in Dabeles Vorstoß reinen Populismus. Als nächstes wird der Ständerat über die Motion entscheiden. Im Streit um die zu viel bezahlten Krankenkassenprämien gewisser Kantone zeichnet sich eine mögliche Lösung ab. Statt der 1,7 Milliarden sollen nur 800 Millionen zurückbezahlt werden. Dabei sollen sich Bund, Kantone und Krankenversicherung die Kosten teilen. Das haben die Gesundheitsdirektoren gestern beschlossen. Allerdings ist noch offen, ob diese Lösung umsetzbar ist. Der Bund hat bereits vermerkt, dass es keine gesetzliche Grundlage gäbe, die es ihm erlaube, sich an den Kosten zu beteiligen. Um den Bahnhof Bern gibt es neue Veloabstellplätze. So wurden in den letzten Tagen um die Markthalle und beim Burgerspital neue Veloabstellplätze markiert. Dies bestätigt das Tiefbauamt der Stadt Bern gegenüber dem Bund. Um den Bahnhof Bern ist die Situation der Veloabstelle angespannt. Durch diverse Baustellen sind viele Veloparkplätze verloren gegangen. Deshalb ist die Situation zurzeit besonders angespannt. Pro Velo Bern zeigte sich in einer Reaktion erfreut über die neuen Veloparkplätze. Diese seien wichtig, um mit dem Velo nahe an die Geschäfte parkieren zu können. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag ist es veränderlich. Am Vormittag gibt es viel Regen. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise bis auf 900 Meter. Am Nachmittag lässt der Regen nach. Es bläst eine mäßige Bise bei Temperaturen um die 5 Grad. Am Sonntag ist es wechselhaft mit Sonne und Regen. Es wird mit 11 Grad wieder wärmer. Der Wochenanfang bringt mehr Sonne und wärmere Temperaturen, aber einzelne Regenschauer sind nicht ausgeschlossen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Gestern hat die Erklärung von Bern die Aktionäre von Lindt und Sprüngli mit einer Riesenschokolade überrascht. 2 Meter lang und 50 Kilogramm schwer war die 100% fair produzierte Schokolade. Die Erklärung von Bern nahm die Generalversammlung des Schokoladenherstellers Lindt und Sprüngli zum Anlass, die Schokoladenbranche daran zu erinnern, dass es den Kakaobauern schlecht geht und dass es darum höchste Zeit ist, sich ernsthaft um faire Kakaopreise zu kümmern. Im März wurden die größten Schweizer Schokoladenhersteller von der Erklärung von Bern angeschrieben und um Angaben gebeten, wie ihre Kakaobeschaffung heute aussieht. Lindt und Sprüngli war eine derjenigen Firmen, die reagiert haben. Sie setzten auf ein eigenes Kontrollsystem, Es ist aber noch ganz am Anfang. Ich wollte von Andrea Hüsser, der Konsumfachfrau der Erklärung von Bern, wissen, wie die Aktion angekommen sei.
Die Aktion ist bei Lind und Sprüngli grundsätzlich gut angekommen. Natürlich hat der CEO und Verwaltungspräsident Ernst Tanner die Aktion als Wertschätzung angeschaut und gesagt, sie hätten ein Geschenk bekommen, sozusagen als Auszeichnung für ihr Engagement. Das ist ein gutes Recht, das so zu interpretieren. Es war auch ein bisschen beides gemeint. Einerseits sollte die Schokolade als Ansporn dienen, um auf dem Weg zur nachhaltigen Beschaffung vorwärts zu kommen, schneller zu werden. Gleichzeitig soll es aber auch ein Wachrütteln sein und ans Verantwortungsbewusstsein appellieren, die die Firma hat, weil sie eben genau eine wichtige Funktion in der Schweizer Schokoladeindustrie hat, weil sie so bekannt ist und symbolträchtig ist.
Das ist ja eine Riesenschokoladentafel mit 50 Kilogramm. Machen Sie da ein Riesenschokoladenfondue draus?
Herr Tanner hat mir gesagt, dass Sie in Erwägung ziehen, die Schokolade auseinanderzustückeln und zu verschenken.
Sie waren ja an der GV selber. Wurde da Bezug drauf genommen, was konkret Lind und Sprüngli für Pläne hat, um eben in Zukunft fairere Schokolade zu produzieren?
Ja, Lind und Sprüngli hat sich dezidiert ausgedrückt diesbezüglich. Einerseits haben sie gesagt, sie hätten ähnliche Ziele wie die Labelorganisationen, sie würden Prämien bezahlen und sie würden seit letztem Jahr unabhängige Kontrollen durchführen. Zusätzlich hätten sie eine Stiftung gegründet für nachhaltige Beschaffung, die dieses Jahr noch installiert werden soll. Das sind hehre Ziele. Man muss diese Aussagen aber auch mit Vorsicht genießen, denn man weiß nicht genau, wie hoch und wie regelmäßig die Prämienbezahlung ausfällt. Wir wissen nicht genau, wie hoch die Preise sind, die sie den Kakaobauernfamilien bezahlen. Es ist eine redliche Aktion, wenn sie Schulen bauen und Malarianetze verteilen. Aber grundsätzlich gehört es eigentlich nicht zum Kerngeschäft einer Schokoladefirma. Zum Kerngeschäft gehört es, faire Preise zu bezahlen.
Sie haben vor Ostern 19 der größten Schweizer Schokoladenproduzenten angeschrieben und verlangten Auskunft darüber, wie fair das ihre Schokolade ist. Haben doch andere Firmen außer Lind und Sprüngli darauf reagiert?
Ja, es haben insgesamt 12 Firmen von 19 darauf reagiert. Also etwa 2/3, haben ausführlich Auskunft gegeben über ihre Beschaffungsstrategien oder die Art und Weise, wie sie ihren Kakao beschaffen. Lind und Sprüngli waren nicht die einzigen. Die Informationen von Lind und Sprüngli waren aber sehr wertvoll, denn diese Informationen, die wir bekommen haben, waren bisher weitgehend unbekannt, weil die Firma eben eine Beschaffungsstrategie verfolgt, die nicht eine Zusammenarbeit mit den Labelorganisationen beinhaltet, sondern eben eine Zusammenarbeit mit einer Stiftung, die weitgehend aus unserer Sicht intransparent funktioniert.
Haben denn noch andere Firmen auch versprochen, dass sie ihre Beschaffungspolitik verbessern wollen?
Ja, das versprechen eigentlich alle Firmen. Alle Firmen sind sich bewusst, dass ein großes Problem besteht im Kakaosektor, dass große Missstände existieren und dass man etwas dagegen machen muss. Es ist aber auch so, es stehen alle am Anfang und sie hätten im Prinzip vor 10, 15 Jahren schon anfangen müssen und das haben sie nicht gemacht. Die Frage ist nun, reicht es, wenn sie jetzt anfangen, sich zu bemühen für nachhaltigen Kakao oder ob es nicht schon zu spät ist? Denn in den wichtigsten Produktionsländern, das ist Ghana und die Elfenbeinküste, sieht es nicht sehr rosig aus für die Kakaobauernfamilien und für die Umwelt, in der sie tätig sind.
Coop hat letztes Jahr sein ganzes Eigenmarkensortiment auf Max Havela umgestellt. Das heißt, Kakao aus nachhaltiger Produktion wird in der Schweiz wichtiger. Ich glaube, der Anteil hat sich fast verdoppelt. Wie viel Kapazität von fairer Schokolade ist denn wie schnell verfügbar?
Das ist eine Frage, die ganz viele Unternehmen und auch mich interessiert. Man weiß es nicht ganz genau, wie viel Volumen zur Verfügung steht. Es steht Aussage gegen Aussage gegenüber. Von den Kakaobauernfamilien ist zu hören, also vor allem von den Kooperativen, ist zu hören, dass sie große Mühe haben, ihren Fairtrade-Kakao loszubekommen. Ganz viele müssen ihren zertifizierten Kakao zum konventionellen Preis und zu konventionellen Konditionen verkaufen können. Also obwohl sie zertifiziert sind, nicht von den höheren Preisen profitieren, weil die Nachfrage nicht da ist. Auf der anderen Seite, der Industrieseite, unter anderem auch bei Lindt & Sprüngli, heißt es, es ist nicht genug Volumen vorhanden, um die Nachfrage oder um die eigene Nachfrage zu decken. Und deshalb würden sie keinen zertifizierten Kakao einkaufen.
Soweit die Einschätzungen von Andrea Hüsser, der Konsumspezialistin in der Erklärung von Bern. Bilder der Riesenschokolade finden Sie im Internet unter www.evb.ch.
95,6. Rabe Info.
Eigentlich ist der Fall klar. Eine zweite Gotthardröhre für den Autoverkehr will das Schweizer Volk nicht. 1994 wurde der Alpenschutzartikel in einer Volksabstimmung angenommen. Er verlangt eine vollständige Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. 2004 wurde der Avanti-Gegenvorschlag vom Volk abgelehnt, der eine zweite Gotthardröhre vorsah. Die Verlagerung wartet aber noch heute immer auf ihre Umsetzung. Und jetzt will der Bundesrat wieder eine zweite Gotthardröhre bauen. Diesmal unter dem Deckmäntelchen der Sanierung des alten Tunnels und mit dem Versprechen, dass die heutige Kapazität nicht erhöht wird. Dagegen regt sich Widerstand. Gestern wurden eine Petition mit 68.000 Unterschriften eingereicht. Ich war mit dabei. Mit zwei Pferden, begleitet von Musik, wurden die Unterschriften vom Berner Kornhausplatz zum Bundeshaus transportiert. 68.000 Unterschriften einer Petition, die helfen sollen, eine zweite Gotthardröhre zu verhindern. Symbolträchtig war, dass das eine der zwei Pferde schon 1990 bei der Übergabe der Alpeninitiative dabei war. 23 Jahre später ist dieser Verfassungsartikel immer noch nicht umgesetzt. Dies, auch wenn sich die Alpeninitiative bereits mit einem Kompromiss zufrieden gegeben hat. Statt null gibt es 650.000 Lastwagen pro Jahr, die den Gotthard durchqueren dürfen. Im Gegenteil, Bundesrätin Doris Leuthard schlägt vor, eine zweite Gotthardröhre zu bauen, damit während der Sanierung des alten Tunnels der Transitverkehr hindernisfrei zirkulieren kann. Hauptargument für diese Lösung sind Sicherheit dank richtungsgetrennter Fahrspuren und dass das Tessin nicht vom Rest der Schweiz abgeschnitten würde. Nach der Sanierung würde von beiden Röhren je eine Fahrspur gebraucht. Flavio Gisler, Landrat der jungen CVP Uri, setzt sich gegen die zweite Röhre ein. Für ihn ist das Zwängerei.
Ich sehe das ein bisschen als Zwängerei. Also, aber im Kanton Uri sind wir jetzt im Nachhinein natürlich froh, haben wir im letzten Jahr darüber abgestimmt. Dann wissen wir, dass es Fakt ist und es ist ja in unserem Sinn herausgekommen.
Zudem glaubt er den Versprechungen von Bundesrätin Doris Leuthard nicht.
Wenn man ein bisschen gesunder Menschenverstand anwendet, dann weiß man doch, dass auf lange Zeit hinaus die Kapazitäten, die gebaut werden, auch gebraucht werden. Das ist die Erfahrung, die wir auch in der Schweiz praktisch überall gemacht haben.
Oder anders gesagt, wer baut schon eine Straße, die er nicht benutzt? Der Kanton Uri hat schon 5-mal über eine zweite Gotthardröhre abgestimmt und immer Nein gesagt. Auch das Tessin hat in bisherigen Abstimmungen jeweils Nein gesagt. Trotzdem setzt sich die Tessiner Regierung für eine zweite Gotthardröhre ein. Fabio Pedrina ist Präsident des Vereins Alpeninitiative und ein langjähriger Kämpfer für den Alpenschutz. Er schlägt Sanierungsarbeiten im Winterhalbjahr vor und findet es deshalb verkraftbar, wenn der Straßentunnel zeitweise gesperrt wird. Zudem täusche der Eindruck, dass das Tessin für eine zweite Gotthardröhre sei.
Ja, das ist das Medienbild. Also das Kanton Tessin hat sich bis jetzt immer gegen den Entscheid der Behörden geäußert, welche bereits 94 wie auch 204 für die zweite Röhre gewesen sind. Aber das Volk hat immer Nein gesagt.
Dazu kommt, dass im Jahre 2016 der neue NEAT-Bahntunnel in Betrieb genommen wird und somit 4 Bahnspuren durch den Gotthard zur Verfügung stehen. Dem Argument der erhöhten Verkehrssicherheit wegen richtungsgetrennten Fahrspuren kann der Urner Jung-CVP-Landrat Flavio Gisler nichts abgewinnen. Dass das Argument nicht stichhaltig sei, habe auch die Abstimmung in Uri gezeigt.
Weil es gibt ja eine Studie des Bundesamts für Unfallverhütung. Und die haben da eine Studie dazu gemacht und sind zum Schluss gekommen, dass das in dieser Hinsicht nichts bringen würde. Und persönlich, auch vom Gefühl her, habe ich das Gefühl. Und deshalb überzeugt mich das Argument überhaupt nicht. Wir haben auch im Kanton Uri über dasselbe Thema abgestimmt. Da wurde das diskutiert und das Argument fiel dann immer mehr weg, weil es einfach Fakten gibt, die dagegen sprechen.
Der Präsident der Alpeninitiative, Fabio Pedrina, ist zudem überzeugt, dass man die Fahrspuren auch im heutigen Tunnel besser trennen könnte.
Man könnte auch in die jetzige Röhre Maßnahmen treffen, damit man dieses Gegenverkehrunfälle einfach gebannt werden. Man kann zum Beispiel eine Trennbarriere einbauen, aber damit die Trennbarriere eingebaut werden kann, muss man einfach den Schwerverkehr rausnehmen, zum Beispiel.
Die Petition gegen die zweite Gotthardröhre ist eine Antwort auf die Vernehmlassung des Bundesrates für einen Gesetzesvorschlag zur Tunnelsanierung. Der Verein Alpeninitiative hat zusammen mit anderen Umweltorganisationen den Beweis erbracht, dass sie Menschen mobilisieren können. Eine Petition ist eine Bittschrift, die juristisch nicht verbindlich ist. Wäre da nicht eine Volksinitiative wirkungsvoller? Der Urner Landrat Flavio Gisler meint dazu.
Es wäre aus meiner Sicht nicht unbedingt das Beste, weil wir sind von dem her nicht im Zugzwang. Die Abstimmungen sind immer in unserem Sinne ausgefallen und dann muss man meiner Meinung nach nicht noch einmal eine Initiative machen.
Auch der Präsident der Alpeninitiative, Fabio Pedrina, meint, dass der Alpenschutz und somit die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene bereits in der Verfassung stehe. Deshalb würde es genügen, wenn sich Bundesrat und Parlament an die Verfassung halten würden. Mit der Vorlage geht es nun so weiter. Der Bundesrat muss alle Vernehmlassungsantworten für seinen Vorschlag zur Gotthard-Tunnelsanierung auswerten und daraus dem Parlament eine neue Vorlage erarbeiten. Falls eine zweite Gotthardröhre beschlossen wird, wird mit Sicherheit das Volk das letzte Wort darüber haben.
Rabe Info 95,6.
Wir bleiben gerade beim Thema. Nicht nur in der Schweiz stoßen überdimensionierte Großprojekte auf wachsende Kritik. In ganz Europa wächst die Zahl der Bewegungen gegen solche Projekte. Sie vernetzen sich unter dem etwas komplizierten Namen Europäisches Forum gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte. Als Symbol dienen weiße Elefanten. Mit weißen Elefanten werden Megabauten bezeichnet, die Milliarden verschlingen und kaum genützt werden. Die Bewegungen kämpfen zum Beispiel im französischen Nantes gegen das Flughafenprojekt Notre-Dame-des-Landes oder gegen eine Hochgeschwindigkeitsbahnlinie im italienischen Susatal. Mit dabei ist auch die Bürgervereinigung gegen das deutsche Bahnhofprojekt Stuttgart 21. Am diesjährigen Weltsozialforum in Tunis trafen sich die verschiedensten Gruppierungen. Michael Spahr hat dort Andrea Schmidt aus Stuttgart getroffen und wollte von ihr wissen, wie steht es eigentlich um Stuttgart 21?
Also die Sache wird gebaut, so wie es gerade aussieht. Also die Entscheidungen sind natürlich jetzt in Berlin im Bundestag. Bei uns ist ja im Herbst, im September dann Bundestagswahl in Deutschland. Ne? Und Frau Merkel hat es irgendwie sich auf die Fahnen geschrieben, dieses Großprojekt durchzuziehen, auch mit der Androhung. Eigentlich sonst können ja nie wieder Großprojekte in Deutschland gebaut werden. Die Protestbewegung ist aber gerade sehr lebendig, aktiv immer noch. Also jeden Montag treffen sich an die 3000 Leute. Also es sind manchmal dann ein bisschen weniger, aber es kommen auch immer wieder öfters 5000 Leute zusammen und das seit fast 4 Jahren.
Diese Proteste, es geht so ein bisschen auch mittlerweile über Stuttgart 21 hinaus.
Von Anfang eigentlich gab es immer wieder Leute, die versucht haben, auch mit anderen Projekten, also sei es jetzt europäisch, mit NOTAF aus dem Susatal, war ganz früh in Kontakt, da ist jetzt schon 3 Jahre, oder mit den Leuten aus Frankreich, bei Nord, die gegen diesen Großflughafen schon seit fast 30 Jahren kämpfen. Wir haben jetzt auch dann Kontakt zu England, weil es ging eigentlich von der Idee aus, andere haben ja schon Erfahrung gemacht, wir müssen in Stuttgart nicht immer das Rad neu erfinden. Und dann hat man einfach entdeckt, dass bei vielen Sachen einfach das gleiche System dahinter steckt. Also es gibt eine große Schnittmenge. So kam dann auch der Kontakt zu den Flughafengegnern jetzt in Frankfurt oder München. Was jetzt eine ganz tolle Kooperation angefangen ist, bei Stuttgart gibt es Atomkraftwerke in Neckarwestheim. Ja, eins ist stillgelegt, eins ist noch in Gang dort. Und die haben jetzt als Initiative für sich ganz klar definiert, auch Atomkraftwerke sind unnütze Großprojekte. Und es ist eine ganz große Schnittmenge von den Leuten, die jetzt auf Demonstrationen da sind.
Wo ist denn diese Schnittmenge auch jetzt bei den internationalen Protestbewegungen?
Die Schnittmenge ist eigentlich da, warum solche Großprojekte eigentlich initiiert werden. Also es ist überall, dass das als öffentliche Gelder oder auch Gemeingut eigentlich umverteilt wird in private Taschen, also in wenige privaten Taschen von Baukonzernen, von Immobilienspekulanten und von Banken natürlich. In Stuttgart war es ganz speziell, dass die Landesbank eigentlich damit gerettet wurde, weil sie ja Kredite an die Projektpartner vergeben hat. Dann, was in Stuttgart auch eine Vernetzung, weil es ja auch schon viel, also Stuttgart gab es schon immer politische Leute, weil man Stuttgart kann man auch ganz, ganz klar sehen, es ist eine Sache von Recht auf Stadt. Ja? Also es gibt unheimlich viele Leute, die sagen, wir haben ein Recht, hier mitzugestalten und mitzubestimmen, und das ist halt bei diesem Projekt, bei diesem Bahnhof überhaupt nicht gegeben gewesen. Das wurde von oben herab bestimmt und da sind jetzt viele Leute. Man guckt dann auch an, wie so Projekte entschieden werden, ja, und es wird immer von oben gegeben, es wird keine Bürgerbeteiligung überhaupt eingeplant, sondern es werden Mediationsverfahren veranstaltet, um einfach die Protestbewegung ruhig zu stellen. Das ist zum Beispiel auch eine sehr große Schnittmenge, das hat man in Italien und jetzt in Frankreich, die sind ja vor Weihnachten geräumt worden, da wurde jetzt ein runder Tisch mit Experten eingerichtet. Wir in Stuttgart haben es ja mit der Faktenschlichtung schon hinter uns, und es ist einfach ein Verfahren der politischen Machtinhabenden, um eigentlich die Gegner ruhig zu stellen.
Jetzt wird gebaut, das ist eine Tatsache. Habt ihr aber auch einiges erreicht in diesem Streit? Also ganz konkrete Sachen, die ihr erreicht habt?
Nee, eigentlich was ganz Konkretes jetzt auf die Stadt bezogen. Es ist unheimlich viel zerstört worden. Also der halbe Bahnhof steht nicht mehr. Der Schlossgarten sind an die 200 alte Bäume gefällt worden. Also es ist eine Riesenbrache mitten in der Stadt, wo früher eigentlich Naherholungsgebiet war, wo sich alle möglichen Leute einfach getroffen haben, aufgehalten haben. Was auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Gewinn jetzt speziell für Stuttgart ist, dass die Leute aufgewacht sind. Also sie sind jetzt politisch aktiv. Man ist ständig in Kommunikation. Also auch sei es nur, dass man sich nur in der Straßenbahn trifft oder im Laden in der Ecke. Man guckt, oh, Button, okay, wir sind beide gegen das Projekt und man kommt ins Gespräch. Also die Stadt ist unheimlich lebendig geworden. Also es ist, finde ich, ein großen Gewinn. Und wenn es heißt, also rein von den politischen Entscheidungsdrängen wird das Projekt gebaut, wir sind trotzdem davon überzeugt, dass es nie fertig wird. Es ist eine große Angst, dass es die größte Bauruine in Europa wird.
Und jetzt organisiert ihr ein Forum im Juli?
Es ist vor allem auch für die Bewegung eine Veranstaltung, dass man in Austausch kommt, dass man sich inhaltlich einfach mehr austauscht und sich ja auch nochmal mehr Wissen aneignen kann.
Und gibt es denn auch Sachen, wo Sie finden, da unterscheiden wir uns doch ziemlich von den Italienern oder von den Franzosen?
Wir haben ja den Aktionskonsens von der Gewaltfreiheit, also da stehe ich auch noch voll dahinter, aber diese Definition, was gewaltfrei ist, die ist in Stuttgart gerade noch sehr eng, und was ich an den Italienern oder Franzosen sehr bewundere, ist manchmal ihre Radikalität. Ne? Und was auch toll ist, in Stuttgart haben wir immer ein bisschen Problem, dass manche Leute sich von manchen Aktionen ganz schnell distanzieren, das kenne ich jetzt von Italien und Frankreich auch nicht. Es ist doch irgendwie noch eine größere Solidarität. Aber wir arbeiten dran und demnächst wird es auch so sein.
Sagt Andrea Schmidt von der Bewegung gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Sie ist eine der Mitorganisatorinnen des dritten Europäischen Forums gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte, welches Ende Juli in Stuttgart stattfindet. Dieses Wochenende findet ein Vorbereitungstreffen, ebenfalls in Stuttgart, statt. Mehr Infos gibt es im Internet, den Link dazu finden Sie unter www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Freitag, den 19. April, und für diese Woche vom Info auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Info hören Sie nächsten Montag um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.